ARD. Herzlich willkommen zu Science Tea Time. Die Zutaten sind damit klar. Es geht um Forscherinnen und ihre Stories, was sie bisher gelernt haben und woran sie gescheitert sind und natürlich, was sie motiviert. Und den Science Tea, den Tee zur Tea Time, den koche ich. Mein Name ist Caro Matzko. In dieser Folge von Science Tea Time kommen wir an unsere Grenzen. Besser gesagt an die Grenzen unseres Universums. Da hört mein Horizont auf, aber da beginnt er. Von unserer heutigen Gästin, sie ist Exoplaneten-Checkerin und sie heißt Eva-Maria Ahre, kurz Ivi, und sie arbeitet am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Schön, dass du da bist, Ivi.
Ja, danke für die Einladung.
Ich möchte von der Ivi heute wissen, was sie an Physik so wahnsinnig begeistert hat, dass sie deswegen sogar die Schulbücher ihres Bruders stibitzt hat. Ob es einen Planeten B gibt, eine zweite Erde, irgendwo im Weltall, wo wir hin umziehen können. Und ich möchte wahnsinnig gern wissen, was dieses knallbunte Tattoo auf ihrem Arm bedeutet. Und ich bin ein bisschen wirklich starstruck, um dieses Wort zu bemühen, weil du erforscht Exoplaneten. Kannst du uns gleich mal zu Beginn sagen, was Exoplaneten sind?
Ja, natürlich. Grundsätzlich sind das extrasolare Planeten. Also extrasolar heißt einfach außerhalb unseres Sonnensystems.
Und ich koche ja auch hier den Tee. Wenn wir jetzt irgendwo da draußen im Weltall wären, wie würde das aussehen? Wenn ich jetzt, ich habe hier heißes Wasser, hier ist heiß der Teekocher, hier haben wir Teesorten. Würde das Wasser jetzt hier aus dem Kocher fliegen, wenn wir da draußen unterwegs wären?
Ich meine, möglich. Kommt auf den Planeten natürlich auch drauf an. Ist das ein großer Planet, kleiner Planet, zwischendrin? Was für einen Druck hast du auch? Kann es überhaupt kochend heiß sein?
Vielleicht Ach so.
Ist das Wasser ja auch gar nicht in flüssiger Form. Kann ja auch gasförmig sein. Oder in Eisform, also Temperatur, Druck, spielt alles eine Rolle.
Mein Gott, bin ich froh, dass wir auf der Erde sind heute. Übrigens, ich habe dir drei Sorten mitgebracht, weil du bist ja eine Österreicherin, das hört man
genau,
ja. Du kommst
ja
aus Oberösterreich. Da habe ich dir einen wunderbaren Tee aus Wien mitgebracht. Das ist ein Früchtetee mit Marillengeschmack.
Sehr gut.
Oder ich habe, weil dein Mann Engländer ist und du mit ihm jetzt seit letztem Jahr verheiratet bist, herzlichen Glückwunsch nochmal.
Dankeschön.
Mr. Mortimer, habe ich dir einen Tee aus London mitgebracht, einen Earl Grey. Und dann habe ich noch einen Münchner Tee, das ist so ein Kräutergeschwirl. Welches nimmst du?
Ja, Früchtetee wird sein.
Ja?
Wiener Tee, ja.
Ein Wiener Früchtetee. Gut, dann brühen wir den auf und sagen erstmal schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Das Besondere an deiner akademischen und überhaupt Biografie ist, du warst auf einer Schule, in der es in der Oberstufe Physik gar nicht gab. Als Fach.
Das war die Handelsakademie. Da hatten wir eher nur so also Buchhaltung und Wirtschaft. Und also die naturwissenschaftlichen Fächer wurden eher zusammengefasst. Aber meine naturwissenschaftliche Lehrerin damals hat mich eben doch sehr unterstützt, dann also, weil sie draufgekommen bin. Also ich finde Physik sehr cool. In meinem Jahr dann eben, welche Bücher ich lesen soll.
Und einige dieser Bücher, die stammten von deinem Bruder, weil der hatte noch Physik in der Schule, weil er auf dem technischen Zweig war. Was hat dich denn so an Physik begeistert, dass du deinem Bruder die Bücher stibitzt hast?
Ich habe es nicht stibitzt, ich habe es ausgeborgt.
Aber woher kommt denn diese Leidenschaft bei dir?
Gute Frage.
Mit was hast du als Kind gespielt?
Barbies.
Sind sie dann auch in Weltall geflogen, so Katy Perry-mäßig?
Nein, eigentlich nicht. Also ich habe gelesen und dann eben das erste Teleskop gekauft und halt ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt. Mathe habe ich immer cool gefunden. Teilchenphysik war auch sehr cool und die ganze Idee, wo es eigentlich das Universum besteht. Meine Mama hat immer gesagt, wenn ich mit ihr mein Auto mitgefahren bin, dann war ich immer sehr abgelenkt von den Sternen, wenn irgendwas passiert ist. Und sie hat gesagt, ich darf in der Nacht nicht mit dem Auto fahren, sonst werde ich für die Sterne abgelenkt. So schlimm ist es nicht, keine Sorge, aber es war so der Scherz immer.
Ja, aber deine Liebe ist so groß, du hast auch ein Kuscheltier mitgebracht. Magst du mal unseren Hörerinnen und Hörern von der Science Tea Time erklären, was du uns für ein Kuscheltier mitgebracht hast?
Also es ist der Jupiter.
Jupiter mit Armen und Beinen.
Ja, genau. Und der rote Fleck ist halt seine Nase. Aber ja, ist eigentlich ein Sturm, ja.
Wer hat dir den jemand geschenkt oder hast du den dir selber gekauft, den
ja,
Jupiter?
Ja, mein Mann zum Geburtstag letztens, ja.
Oh. Und warum hat er dir gerade den Jupiter geschenkt?
Weil ich hauptsächlich Gasriesen, also Exoplaneten, studiere, die eben genauso diese Gasriesen sind. Um einiges heißer, also eigentlich heiße Jupiter studiere. Deswegen eben der Jupiter ist, hat er irgendwie immer einen besonderen Fleck in meinem Herzen.
Ich studiere Gasriesen.
Ja,
das ist gut, wenn man auf einer Party fragt, was machst du beruflich? Ich studiere Gasriesen. Wie reagieren die Leute da?
Okay, meistens ist es, ich studiere Exoplaneten vielleicht oder also Astrophysik normalerweise zuerst und dann vielleicht Gasriesen. Aber die meisten haben zumindest eine Idee, was Gasriesen sind. Also Jupiter und Saturn und so, die kennen ja die meisten.
Naja, Also da, wo du vielleicht unterwegs bist, am Max Planck in Heidelberg, da, wo ich unterwegs bin, kennt man die Gasriesen nicht so sehr. Okay, pass auf, lass uns mal ein bisschen über Exoplaneten, also den Gegenstand deiner Forschung, sprechen. Also, wir haben schon gelernt von dir, Planeten außerhalb des Sonnensystems, da gibt es verschiedene.
Jetzt stelle ich mal dir eine Frage, bevor ich jetzt da anfange. Wie viele Exoplaneten glaubst du, gibt es dann?
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Außerhalb unseres Sonnensystems? Mhm. Boah, das werden ganz viele sein. Hat man sicherlich einiges zu tun.
Wie viele glaubst du, haben wir schon gefunden?
Aber ja, das.
Pff. Viele gibt es natürlich schon. Wie viele glaubst du, haben wir gefunden?
1000? Ja. Weiß nicht. Wie viel?
Ja, also es sind jetzt 5.000, 6.000. Ja.
Ah, echt? Ja. 5.000, 6.000?
Ja, sehr gute Schätzung.
Hast du einen gefunden?
Habe ich sogar, ja. In meiner Masterarbeit habe ich 2 publiziert, ja.
Darfst du den dann Ivy nennen?
Nein.
Das ist voll schade.
Ja, schon. leider nicht. Aber ich bin eben also von der Detektierung weggegangen. Also ich schaue mir jetzt die an, die schon gefunden worden sind. Und schau, welche Atmosphären die haben.
Du hast ja schon ein Paper publiziert. Ich habe das hier liegen. Man hört, das sind einige Seiten. Du hast es auch nicht allein gemacht, sondern waren ein paar. Captain Kirk war dabei, Mahatma Gandhi, Martin Luther King. Nein, die heißen alle so. Also Ara, Whitley, Kirk, Gandhi, King und Loden. Das sind deine Kollegen, Kolleginnen. Mhm. Mit denen hast du, ich verstehe wirklich original nichts. Also das ist überschrieben, ich lese es euch mal vor. LRG Beast, Sodium Absorption and Rayleigh Scattering in the Atmosphere of WASP 94AB using Entity EFOSC2. Was hast du rausgefunden? Ich verstehe wirklich kein Wort.
Ja, ist übrigens sehr witzig, weil er James Kirk heißt wirklich James Kirk.
Nein!
Ja, also sein Vorname ist James, ja. Er hat aber noch nie Star Trek gesehen.
Na,
aus Prinzip will er jetzt Star Trek gar nicht schauen, weil er das einfach was witzig annimmt.
Aber jetzt zurück zu Sodium Absorption and Rayleigh Scattering in the Atmosphere. Um was geht's da?
Fangen wir mal an. Also wie die Beobachtungen funktionieren, ist ja, der Planet zieht vor dem Stern vorbei. Wir schauen eigentlich nur im Stern. Wir sehen ja den Planeten nicht direkt. Wir beobachten den indirekt durch den Stern. Also die Helligkeit von dem Stern wird verdunkelt, wenn der Planet vor ihm vorbeizieht. Und wenn da in dem Planet jetzt irgendwas drinnen ist, zum Beispiel Sodium, das Sodium absorbiert natürlich Teil des Lichts. Also wenn du auch an die Sodiumlampen zum Beispiel denkst, die sind alle orange. Das heißt, das absorbiert eben genau in diesem orangen Licht. Das haben wir im Endeffekt beobachtet, also die Atmosphäre von dem Planeten genau in diesem Wellenlängenbereich, wo Sodium ist oder Natrium halt, dieses absorbiert. Das heißt, das sollte eigentlich eine Atmosphäre sein.
Also jetzt, pass auf, wir stellen uns jetzt mal vor, wir könnten dorthin reisen. Und wir unternehmen jetzt eine Reise zu den Exoplaneten.
Willkommen auf HD 189733b.
Nach einer kurzen Reise von nur etwa 63 Lichtjahren erreichst du HD 189733b. Der Anblick wird dich umhauen, denn der Planet ist kobaltblau. Nimm bitte einen soliden Windbreaker mit, denn auf der Oberfläche toben Stürme mit bis zu 7000 Stundenkilometern. Ach ja, und in diesen Stürmen fliegen Milliarden Glaspartikel, also pack besser robuste Klamotten ein. Eine allzu empfindliche Nase solltest du auch nicht haben, denn die Atmosphäre besteht teilweise aus Methan. Es riecht hier also ein kleines bisschen sehr nach faulen Eiern.
Willkommen auf K2141b.
K2141b ist ein Traum in Orange. K2141b ist fast 5-mal so groß wie die Erde, also ideal zum Wandern. Naja, vielleicht mit der kleinen Einschränkung, dass es hier etwa 2 bis 3000 Grad hat, denn die Sonne, die K2141b umkreist, ist ziemlich in der Nähe. Das führt dazu, dass fast die ganze Tagseite des Planeten von kilometertiefen, brodelnden Lavaseen bedeckt ist. Ein Teil der Lava verpufft in die Atmosphäre und wird zu Gas. Auf der Nachtseite wird der Gesteinsdampf dann wieder fest. Hier regnet es also Felsen. Also bitte einen stabilen Schirm einpacken.
Willkommen auf PSO J318522.
Du hast es gern etwas ruhiger und romantischer? Dann haben wir etwas ganz Neues im Programm. Erst 12 Millionen Jahre alt. Der PSO J318522. Dieser Planet ist etwas ganz Besonderes. Er ist nämlich ein sogenannter Einzelgängerplanet. Er hat keine Sonne. Heißt, hier ist es immer dunkel. Immer. Es gibt keinen besseren Platz, den Sternenhimmel zu betrachten, so ohne störendes Licht außenrum. Nur ohne Sonne ist es hier relativ kalt, bis zu minus 230 Grad. Ein qualitativ hochwertiger Schlafsack beim Sternegucken wird also empfohlen.
Wohin geht deine Reise?
Also, es waren drei besonders hübsche Exemplare für diese interstellare Urlaubsplanung. Welchen würdest du nehmen von den drei? Wer soll dein Herzblatt sein, Ivi?
Nachdem der erste Gasplanet, das ist wahrscheinlich der erste, Hadi, ich weiß, 17, 1, 8,
warte mal, 9, Hadi 3, 3, 18, 9, 3, 7, 3, 3,
3, B. 7, 3, 3, B, ja. Wir kürzen dann immer nur ab als Hadi 1, 8, 9. Und dann lassen die anderen weg.
Ach so, man versteht sich dann so.
Ja, genau.
Unter den Gasriesenexpertinnen kennt
genau,
man sich
ja
aus.
Es gibt spezifische, die wir einfach alle kennen, aber die haben dann 7 Nummern dahinter und dann kürzen wir sie ab. Aber wir wissen alle, von was wir reden.
Zweifelsohne spektakuläres Wissen und man sieht halt wirklich ganz, ganz weit, ja, was ist es dann, hinaus aus dem Sonnensystem oder zurück in die Vergangenheit oder so. Aber was macht man mit so einem Wissen?
Also was wir genau wissen wollen zum Beispiel, sind bei der heißen Jupiter oft, wo was die jetzt genau bestehen. Das heißt, dieses Sodium hilft uns zu verstehen, was ist jetzt die Atmosphäre. Und wenn wir wissen, woraus die Atmosphäre besteht, können wir etwas darüber lernen, wie der Planet überhaupt entstanden ist. Weil eins der Dinge, die wir noch nicht ganz genau verstehen, sind eben diese heißen Jupiter. Sind ja so groß wie der Jupiter, aber sie sind halt 1500 bis 2000 Grad Celsius.
Und der Jupiter, den wir so kennen aus der Nachbarschaft? Kalt?
Ja, kalt.
Okay.
Sehr kalt. Mhm. Das heißt, die sind näher dran wie der Merkur, also an deren Sonne. Also sehr viel näher. Die haben Umlaufperioden von ein paar Tagen. Sehr heiß, sehr nahe dran. Und wir verstehen noch nicht genau, also von unseren Theorien und Modellen von Planetenentstehung kann ein Planet gar nicht so nahe an einem Stern gebaut werden. Also du hast einfach nicht genügend Gas und auch nicht genügend, also du kannst keinen Kern an nicht bauen. Also den Kern und das ist Gas, das fehlt dort einfach. Das ist zu nahe dran. Das wäre ja dann schon ein Stern. Und das heißt, es muss irgendwie, also diese Planeten sind wahrscheinlich irgendwo weiter weg, wurden also gebildet, weiter weg, wo unser Jupiter ist, also ein bisschen weiter weg. Dort ist genügend Gas vorhanden, das heißt, da kann man dieses Gas aufbauen. Und dann irgendwas muss passiert sein, was diesen Planeten dann näher gebracht hat an den Stern. Und das kann eben, also wir versuchen rauszufinden, mit der Atmosphäre zum Beispiel, also wo genau der herkommt, weil die Atmosphärenentstehung, je nachdem, was da drinnen ist, können wir herausfinden, wo genau der Planet entstanden ist.
Magst du Scones?
Ja. Habe ich dich jetzt verwirrt?
Nein, ich muss das kurz sagen lassen. Wir okay. haben's, weil dein Mann ja Brit ist und du hast ja auch in Warwick studiert, haben wir die Scones mitgebracht. Und das ist jetzt natürlich schwierig, ein Interview zu führen mit vollem Mund, aber ich habe jetzt auch Hunger und ich brauche jetzt ein bisschen Zucker, um das alles zu verstoffwechseln, was du mir jetzt gerade über diese Planeten erzählt hast. Weißt du, was mir noch nicht so richtig in Sinn kommt? Mhm. Wenn du was erforscht, was so krass weit weg ist und du kannst es nie anfassen, also ist vielleicht auch lebensgefährlich, du kannst da nie hinfahren, du bist ja mit deinem Kopf permanent JWD, ganz weit draußen. Ich meine, ist da nicht so ein Alltag total schnöde?
Nein.
Das ist ja total
outer space.
Abgespaced. Nee?
Nein. Ich weiß nicht, das ist einfach normal für mich.
Ja.
Das kommt dir komisch vor, aber für mich ist das halt relativ normal. Aber ich habe immer schon gern so nachgedacht über so, also über Rätsel, über das Universum, über, ich weiß nicht, ich mache auch gerne Escape Games und solche Sachen.
Ach so, Sachen, so Rätsel lösen.
Ja, Rätsel lösen war immer schon sehr cool.
Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen gehört, wie wild diese Exoplaneten sind und dass sie vielleicht gar nicht so gemütliche Orte sind, wo man sein Handtuch schon mal lieber in den Pool legt. Hast du bei deiner Forschung einen Planeten gefunden, von dem du sagen würdest, ah, da, wenn ich jetzt die Möglichkeiten hätte, da würde ich hin umziehen?
Nein, noch nicht. Alle Planeten, die ich eigentlich beobachte und studiere, die sind alles eher heißere Planeten und haben eigentlich kein gutes Klima jetzt für Menschen in dem Sinn. Ich würde gerne hinfliegen, wenn ich es aushalten würde, würde ich es mir gerne anschauen. Aber nein, im Moment haben wir noch keine Exoplaneten gefunden, wo wir halt wissen, dass da es Leben oder Lebensmöglichkeiten gibt.
Vor ein paar Monaten, also im April 2025, um genau zu sein, da hat ein Exoplanet massiv Schlagzeilen gemacht, nämlich K2-18b, und es war überall. Selbst für die, die nur Instagram lesen oder TikTok-Videos schauen, selbst die haben es mitbekommen. Forscher entdecken Hinweise auf außerirdisches Leben.
Also und muss es eigentlich gab Lebenszeichen sein.
Hinweise auf Dimethylsulfid, DMS. Kannst du uns erklären, was für eine Art von Leben das war und was daran so sensationell war? Weil ich habe keine grünen Männchen gesehen.
Nein, also grüne Männchen sind es natürlich nicht. Es ist ein bisschen schwierig, weil das ist eben ein Planet, der nicht erdähnlich ist, der ist eher Neptun-ähnlich.
Für alle, die da nicht so drin sind, was ist Neptun-ähnlich?
Neptun-ähnlich einfach nur, wenn du an die Größe denkst. Das heißt, es ist nicht so klein wie die Erde, nicht so groß wie der Jupiter, sowas dazwischen. Aber eben weil die Temperatur so um 0 Grad Celsius sein kann, könnte eben auch Wasser dann, also flüssiges Wasser auf diesem Planeten sein, theoretisch.
Mhm.
Und dadurch könnte auch ein Ozean sein, theoretisch. Und dadurch könnte theoretisch Plankton sein, das theoretisch dieses DMS produzieren könnte. Also das ist einfach ein Molekül, das auf der Erde hauptsächlich durch Plankton, also Phytoplankton, produziert wird.
Theoretisch.
Das ist alles theoretisch natürlich. Das heißt, der Planet ist sehr anders wie die Erde, ob jetzt da wirklich überhaupt Plankton produziert, keine Ahnung, das wissen wir ja alles nicht.
Wie kann man das denn rausfinden?
Mach halt. Mach halt. Ja, und dieses Molekül hat man auch schon auf Kometen gefunden. An Kometen gibt es natürlich keine Erde, ist komplett trocken und kalt. Das heißt, ob wir jetzt wissen, ob es wirklich jetzt Plankton ist oder vom Kometen oder ob es ganz was anderes ist, muss nicht von einem Plankton sein. Aber natürlich jetzt kein Molekül hat die Macht, wo wir dann genau wissen, ja, das ist Leben. Das ist ein kleiner Planet, der weit weg ist. Eben, es kann ein Messfehler sein. Ist möglich. Wir wissen es nicht.
Ah, mich würde es verrückt machen. Die sind immer eventuell und eventuell, könnte. Und ja, dass es so wenig gibt, was man wirklich weiß. Macht dich das nicht verrückt?
Nein, das bedeutet, ich habe noch sehr viel Zeit daran zu forschen.
Naja,
und das
gut,
ist ja so wichtig, ist diese Skepsis, also diese physikalische Skepsis.
Physikalische Skepsis ist ein Wort, was ich mir sofort aufschreibe und merke. Als du geboren wurdest, Ivy, da war auch die Geburtsstunde vom berühmten James-Webb-Teleskop. Und mit diesem krassen Gerät durftest du arbeiten.
Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr
1996. Unsere Computer sind unansehnliche beige-weiße Kisten und lesen von Disketten. E-Mails waren noch eine Kuriosität.
Sie haben Post.
Und das Musikformat MP3 gab es auch noch nicht. Ein technisches Umfeld, was uns heute schon fast wie die Steinzeit vorkommt. Aber in genau dieser Zeit entsteht da diese Idee. Forschende aus den USA, Kanada und Europa haben den Plan gefasst, das leistungsstärkste Weltraumteleskop aller Zeiten zu bauen. So groß wie ein Tennisplatz, mit einem Spiegel, der mehr als 6 Meter Durchmesser hat. Das Teleskop soll dabei helfen, zu verstehen, wie das Universum entstanden ist, wie sich Galaxien gebildet haben und Planeten untersuchen, die weit von unserem Sonnensystem entfernt sind. Unter Hochdruck beginnt die Entwicklung des Giganten. James Webb soll das Teleskop heißen, benannt nach einem NASA-Manager der 60er Jahre. Der Plan, in Betriebnahme 2007. Aber es kommt anders. Ganz anders. Denn 2007 war erst das letzte Segment des Hauptspiegels fertig. Statt den geplanten 3 Milliarden Dollar wurden die Kosten jetzt auf über 8 Milliarden Dollar geschätzt.
Das war auch immer ein bisschen ein Witz, wie ich mich beworben habe zu Doktoratsprojekten. Dann wird der PhD-Student, der Doktoratsstudent mit einem James-Webb-Datensatz arbeiten. Und dann war halt immer dieser Witz unter uns. Das wird sowieso nie passieren.
Als 2011 immer noch kein fertiges Teleskop im Hangar stand, empfahl der Wissenschaftsausschuss des US-Repräsentantenhauses, das Projekt zu stoppen. Doch die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Weltraumbehörden konnten die Politik überzeugen. Weitere 10 Jahre dauerte die Entwicklung und der Bau. Insgesamt waren fast 10 Milliarden Dollar Kosten aufgelaufen. Am 25. Dezember 2021 war es dann soweit.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Unité, top!
And we have engine start. And liftoff.
Décollage.
Décollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself
James Webb begins a voyage back to the birth of the universe.
Das Einstellen der Spiegel dauerte rund 6 Monate. Dann konnten wir das erste Bild sehen. Es zeigt ein glitzerndes Lichtermeer, tausende von Galaxien, manche über 13 Milliarden Jahre alt, aus der Frühzeit des Universums. Was werden wir noch entdecken?
Mann, und du hast mit diesem Ding, Ivi, du darfst mit dem arbeiten.
Schon cool, gell?
Ich habe deine Augen jetzt bisher noch nicht so leuchten sehen wie jetzt gerade. Also, dass du mit diesen, also das, da wollen doch bestimmt viele mitarbeiten. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du das durftest?
Also beim James Webb habe ich eben meine eigenen Ansuchen auch für Forschung eben reingegeben. Das heißt, man reicht seine Vorschläge ein. Und wirklich das, was ich eingereicht habe, ist dann irgendwie akzeptiert worden. Ich habe immer Zeit bekommen. Es ist sehr unwahrscheinlich. Also die,
dein Forschungsantrag.
Mein Forschungsantrag.
Lieber James Webb, ich möchte gerne. So, ja.
Ans Komitee, ja. Ja. Und das habe ich halt bekommen und da habe ich wirklich geweint. Das war beim Abendessen und da habe ich die E-Mail bekommen und so. Ach, das war, ja.
Freudentränen.
Ja, Freudentränen, wirklich. Ich glaube, ich würde immer weinen, sobald ich in Zeit gehe.
Du bist ja jetzt Postdoc.
Mhm.
Was ist denn das eigentlich für ein Zustand? Also du hast einen Doktor gemacht, aber...
Ein stressiger Zustand.
Wieso?
Weil man so dazwischen ist. Also ich meine, es ist weder... permanent, also weder irgendwie Professor oder Gruppenleiter, aber auch nicht Doktoratsstudent, weil als Doktoratsstudent hat man halt ein sehr spezifisches irgendwie Ziel, Doktorarbeit schreiben, Papers rausbringen.
Mhm.
Und du hast auch einen Betreuer und das ist alles sehr geradlinig. Also du kannst eigentlich nur deine Doktorarbeit machen und einen Doktor machen und dann machst du halt eine Doktorarbeit. Und jetzt ist man eben diesen Zwischending, du schreibst da keine Arbeit mehr, sondern du publizierst und du kannst auch dann irgendwie deinen eigenen Weg finden. Und das ist halt teilweise.
Wie lange dauert dieser Postdoc-Zustand?
Schwierig. Also es kann zwischen ein, zwei Jahren bis zu, was sind 7, 8, 9, 10, keine Ahnung. Es gibt viele.
Das heißt, wenn es nicht klappt mit der Professur, bleibst du ewiger Postdoc so.
Nicht ganz. Also in Deutschland gibt es ja auch die also Geregelungen, das WIS-Zeitgesetz, das das auch verbietet, dass du ewiger Postdoc sein kannst.
Wenn du es verkackst, dann bist du gescheiterter Postdoc, oder?
Ich weiß nicht, ich will eigentlich nicht darüber. Also das ist eben eines der Stressigen. Also wenn du irgendwie keine permanente Stelle findest, dann musst du im Endeffekt, wirst du aus dem System mehr oder weniger rausgequetscht. Aber ich hasse die Idee zu fehlen. Nur weil es gibt einfach nicht genügend Stellen für alle Postdocs. Und die Postdocs, die halt vielleicht nicht wollen. Es kommt auch dann darauf an, ja, vielleicht gibt es permanente Stellen, aber nicht da, wo du wohnen willst.
Auf so einem Exoplaneten, wo dauernd Glas regnet. Das ist natürlich mit der Lebensplanung ist ja schwierig dann,
genau,
oder?
Genau, weil mein Mann ist natürlich auch, der arbeitet dann an Instrumenten, eben auch in der Astronomie, also der baut Instrumente für Teleskope. Und der ist genauso in diesem akademischen System. Das heißt, wenn wir nicht in derselben Uni oder selben Institut einen Job finden, dann haben wir wieder eine Long-Distance-Relationship. Das fällt mir das deutsche Wort nicht ein.
Aus der Fernbeziehung.
Ja, genau.
Und hattet ihr schon mal?
Ich meine, wie wir uns kennengelernt haben, war ich in Österreich und er eben noch in England. Und das war halt auch natürlich schwierig am Anfang.
Das heißt, Das wollt ihr jetzt nicht mehr für euch?
Nein, vor allem, wenn wir euch, ich meine, wir wollen auch dann einmal an die Familiengründung denken und kurz und gerade geheiratet. Wir wollten eigentlich, also wir wohnen seit Jahren jetzt zusammen, wir wollen eigentlich nicht mehr auseinander leben. Das ist halt dann schwierig, eine Stelle zu finden. Es ist schon schwierig alleine, wenn du zu zweit bist, ist es dann noch schwieriger.
Ja. Beide in der Akademie.
Ja, dann ist halt eigentlich keine Frage, willst du in der Forschung bleiben, sondern macht das Sinn für dich und was ist eigentlich deine Priorität? Und das finde ich dann eigentlich nicht, dass du fehlst, das Postdoc, sondern du hast einfach eine andere Priorität gesetzt.
Das ist gut. Also ich finde failen sowieso eigentlich ein mieses Wort.
Nein.
Weil ich glaube nicht, dass man scheitert. Ich glaube, dass Dinge nicht klappen und dass man daraus lernt und dann weitergeht.
Ja. Was mir jetzt nicht so gefällt, ist halt dieses Publish or Perish. Also sarkastische Publish or Perish. Also publizier oder verwelken im Endeffekt.
Das heißt, man muss dauernd liefern. Du musst ja dauernd liefern.
Genau, das ist dieser Stress, nämlich vor allem in der Postdoc-Zeit, ist dann, wenn du dauernd liefern musst, damit du halt deine permanente Stelle kriegen wirst oder eben aussuchen kannst, wo du hingehen kannst, deine permanente Stelle, musst du halt die ganze Zeit publizieren.
Entspricht das eigentlich deinem Wesen, weil du wirkst jetzt auf mich so erstens wahnsinnig aufgeräumt, aber eben auch null ellenbogig? Entspricht dir das, diese Krassheit eigentlich, dieses akademischen Systems?
Ja und nein. Also nein in dem Sinne, dass ich will eigentlich nicht irgendwie in einem Streit involviert werden oder irgendwie mit drüber Sorgen machen müssen, dass irgendwer was publiziert, was vielleicht meine Daten sind. Aber es gibt ja auch Leute, die dann, also eins der Dinge ist halt, wenn du Beobachtungen zum Beispiel bekommst jetzt mit dem James Webb, das sind deine für ein Jahr. Das heißt, ein Jahr lang kannst nur du diese Daten runterladen, jetzt auch vom Server. Aber nach dem Jahr kann das jeder machen. Das heißt, es können natürlich dann andere Teams eben auch, wenn du das nicht publiziert hast, hingehen und sie können sich die Daten schnappen und können das auch publizieren, theoretisch. Jetzt, also in der James-Webb-Periode, ich meine, es gibt es jetzt seit 3 Jahren im Endeffekt, ist es kein einziges Mal vorgekommen, dass irgendwer die Daten von einem anderen jetzt benutzt hat, genommen hat, obwohl die noch nicht publiziert waren. Und das ist eins der schönen irgendwie, also Exoplaneten, ich kann jetzt nicht sagen, dass das immer dasselbe ist für alle Gebiete und etc., zumindest Exoplaneten, nach meiner Erfahrung nach, sind sie alle sehr kollaborativ, keiner will dir irgendwas wegschnappen und alle arbeiten sehr gut zusammen. Das heißt, ich habe mein eigenes irgendwie so auch aufgebaut, jetzt durch das Networking, durch das Early Design, also durch das James Webb, habe ich halt einfach auch ein Team und meine Leute, mit denen ich weiß, mit denen arbeite ich gerne und denen vertraue ich auch und mit dem bekomme ich was zusammen und mit denen geht es wirklich voran. Und teilweise, ich meine, du brauchst dein Support-System. Im akademischen Bereich ist es sehr schwierig, wenn du keine Leute hast, die dich unterstützen.
Ich spiele dir jetzt noch was vor und dann red mal drüber, was du davon hältst.
Okay. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly
14 billion years ago expansion started. Wait. Wenn ein Elektron auf eine Platte mit 2 Spalten geschossen wird und jeder Spalt beobachtet wird, geht es nicht durch beide hindurch. Unbeobachtet jedoch schon. Jedenfalls heißt das, wenn das Elektron vor Auftreffen auf der Platte beobachtet wird, geht es nur durch eine der beiden Spalten.
Genau. Worauf willst du hinaus?
Auf gar nichts. Es wäre ein gutes Motiv für ein T-Shirt.
Das war unverkennbar. Ein Ausschnitt aus Big Bang Theory lief bis 2019. Also viele, viele Jahre von 2007 bis 2019 ist eine Sitcom mit über 200 Episoden. Ich nehme an, es hat dein Forschungsgebiet bekannter gemacht, aber seid ihr wirklich so nerdig?
Zu einem gewissen Grad denke ich schon. Ich habe auch nerdige T-Shirts zum Beispiel.
Was ist dein nerdigstes T-Shirt?
Ich habe sehr viel vom James Webb. Eine Freundin von mir hat mir mal die Daten von diesem Paper, von dieser Veröffentlichung auf ein T-Shirt gedruckt. Das ist, glaube ich, das Nerdigste. Mein Mann hat sehr viel irgendwie Star Wars oder I need my space on it oder sowas. Also wir haben schon viele so nerdige T-Shirts, auch über Bluetooth zum Beispiel. Also das stimmt wahrscheinlich schon, obwohl ich es relativ selten eigentlich in Arbeit trage. Und es gibt halt auch viele, die durch Star Wars und Star Trek inspiriert worden sind, eigentlich durch die Astrophysik zu gehen. Mich ausgenommen natürlich. Viele meiner Kollegen haben Tattoos, Piercings und sind auch sehr so umweltbezogen auch. Wir sind alles so verschiedene Leute. Also man kann uns ja nicht in eine Schublade schieben. Und das ist das Problem, was ich habe mit Big Bang Theory, dass irgendwie alle so ein bisschen in die Schublade gesteckt werden.
Aber Tattoo ist ein gutes Stichwort. Ich muss dich jetzt einfach mal so fragen. Du hast da einen knallbunten Unterarm.
Ja.
Also ich versuche es euch zu beschreiben. Ich sehe Ringe und ich sehe bunte Scheiben und ich sehe Regenbogen. Was ist das?
Also das war mein Geschenk an mich selbst für die abgeschlossene Doktorarbeit von 2 Jahren. Also mein Geburtstag gestochen, hat 7 Stunden gedauert.
Das war mein schöner Geburtstag.
Es war wirklich ein schöner Geburtstag. Aber das war witzigerweise genau der einzige Tag, den meine Tätowiererin noch frei gehabt hat. Und deswegen habe ich gesagt, das ist ein Zeichen. Und habe gesagt, ja, ich will irgendwas, was meine Forschung repräsentiert und meine Doktorarbeit. Aber auch gleichzeitig eben diese Kreise rundherum sind so Umlaufbahnen und dann habe ich ein bisschen so einen Asteroidengürtel drin und eben die Planeten und die eben auch einen so Jupiter-Planeten, der so Ringe, also eigentlich sind das Stürme und Wolken, eben weil ich hauptsächlich Spektroskopie mache, so Absorptionslinien etc., das heißt, ich habe einen Prisma und den Regenbogen repräsentativ für Spektroskopie. Ich wollte es halt sehr bunt haben, weil ich gern bunte Sachen habe.
Du magst auch bunte Exoplaneten.
Genau.
Wahnsinn. Was für ein schönes Symbol fürs Spektroskopie und dass man seine Doktorarbeit tätowiert hat und die Daten seines letzten Papers als Shirt, finde ich wirklich wunderbar. Schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch in der Science Tea Time.
Dankeschön.
Und ich nehme heute eine ganze Menge mit aus diesem Gespräch mit Ivi. Zum Beispiel den schönen Begriff physikalische Skepsis, der bei Ivi die Leidenschaft fürs Weiterforschen am Laufen hält. Und ich freue mich auch sehr über den Begriff des Gasriesen, denn der malt richtig schöne Bilder in meinem Kopf. Und ich bewundere Ivi für ihre unglaubliche Geduld, aber auch für ihre Kollegialität und ihren Team-Spirit. Und ich wünsche von Herzen, dass sie ihren akademischen Spirit vereinbaren kann mit ihrem Wunsch nach einem stabilen Familienleben. Das war Science Tea Time. Hier sprechen wir mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über ihre krasse, versprochen, Forschung. Und wir schauen hinter die Kulissen und begegnen den Menschen in der Wissenschaft, ihren Fails und Erfolgen. Und weil wir es dann ja sowieso so gemütlich haben, kümmern wir uns auch immer um ein primäres, manchmal eher privates Thema außerhalb des Forschungsfeldes. Science Tea Time wird produziert vom Bayerischen Rundfunk. Ich bin eure Host Caro Matzko. Autorin dieser Folge war Doris Tromballa. Produktion Oliver Höpfner. Chefin vom Dienst Andrea Roth. Redaktion Corinna Benning. Die aktuelle Folge Science Tea Time gibt es immer in der ARD Audiothek. In der kommenden Woche hört ihr hier nicht mehr mich, Caro Matzko, sondern meinen Kollegen Frank Seibert. Er übernimmt als Host für die kommenden Folgen und startet dann auch in einen neuen Themenschwerpunkt, künstliche Intelligenz. Mit Data Science-Expertin Melina Panzner spricht er über die Frage, können Kinder mit einem KI-Spielzeug lernen, die Welt besser zu verstehen? Bis dahin empfehlen wir euch noch zwei sehr coole Frauen, Judith Rakers und Ariane Barbori. In ihrem Podcast fragen sie sich und einander einmal pro Woche, was war eigentlich los? Bei ihnen selbst, in der Welt und im Internet. Barbori und Rakers hört ihr in der ARD Audiothek. Und genau wie immer die aktuelle Folge Science Tea Time. Empfehlt uns gern weiter. Über Gastvorschläge oder Feedback freuen wir uns sehr. Schreibt eine Mail an scienceteatime@br.de. Und mehr Infos gibt es in den Shownotes.